Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Stefan, bin hier in der Gemeindeleitung und freue mich, dass ich heute hier sein darf und mit euch ein paar Gedanken teilen darf. Heute ist jetzt der zweite Teil unserer Predigtserie Liebst du schon oder hast du noch recht? Und letzte Woche hat Matthias Florek über das Thema gepredigt und da hat er das Bild aufgemalt von zwei Bäumen, die im Garten im Paradies waren. Einmal der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen und einmal der andere, der Baum des Lebens. Und hat dann gezeigt, dass man nur von einer Frucht essen kann. Nämlich entweder man isst von der Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen, was für das Richten steht, oder man isst von der anderen Frucht und die steht für Liebe. Er hat dann auch das Bild gezeigt von dem Richter und hat dann gesagt, das Problem, was wir haben, ist, sobald wir von der Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen, kommen wir in die Position hinein, dass wir anfangen zu richten. Und es gibt nur einen Richter. Und der Richter ist Jesus oder Gott. Genau. Es gibt nur einen Richter und es ist nicht unser Job. Und ich möchte heute, der zweite Teil, und ich möchte heute mehr auf die Frucht des Lebens eingehen. Und der Subtitel dieser Predigt ist Liebe, die alles kostet. Und ich möchte auch gleich zu Anfang, möchte ich gerne das Bild von dem Richter, von dem Gerichtssaal nochmal aufgreifen. Und zwar, wenn man sich mal anguckt, ne, man hat ja, wenn man so in einer Gerichtsverhandlung ist, dann gibt es ja den Richter. Da wissen wir jetzt schon, der Richter ist Gott. Dann haben wir den Ankläger. Wer ist der Ankläger? Der Satan. Genau, der Satan ist der anklägt. Also zwei Jobs sind schon mal belegt, die nicht für uns vorgesehen sind. Dann gibt es den Anwalt. Wer ist der Anwalt? Das ist Jesus, genau. Jesus ist der Anwalt, also auch nicht unser Job. Was bleibt dann noch übrig? Der Zeuge. Unsere Aufgabe ist es, Zeuge zu sein. Und zwar zu bezeugen von Jesus, auf der einen Seite zu sagen, bezeugen von seinem Tod und von seiner Auferstehung und das Evangelium in die Welt hineinzutragen als Zeugen, aber auch Zeugen zu sein seiner Liebe. Dass die Menschen in uns erkennen, was diese Liebe Gottes wirklich ist. Und Jesus hat in Johannes 13, 34, Vers 35 gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gibt jetzt im Griechischen, gibt es 8 verschiedene Wörter für Liebe. Normalerweise im Kirchenkontext kennen wir nur 3, weil die in der Bibel vorkommen. Und die wichtigsten, die wir halt kennen, ist halt die Philia. Das ist die Freundschaftsliebe. Dann haben wir Eros, das ist die leidenschaftliche Liebe. Die hoffentlich jung Vermählte warten, bis sie dann in der Hochzeitsnacht sind. Und dann gibt es noch die Agape, das ist die göttliche Liebe. Das ist die aufopfernde Liebe. Die Liebe, die sich vollkommen hingibt. Das ist die Liebe, die auf Augenhöhe dient. Nein, noch nicht die Folie, die kommt später. Und wenn man jetzt, ich würde euch mal empfehlen, wenn ihr mal die Bibel liest, also das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, sobald das Wort Liebe auftaucht oder lieben, dann schaut mal nach, was im Griechischen da steht, weil manchmal wechselt das zwischen Philias oder Eros oder halt Agape. Und in diesem Fall, wenn man sich den Bibelvers anguckt, dann steht jedes Mal, wenn wir Liebe sehen, lieben oder ne, Liebe, dann steht da das Wort Agape, beziehungsweise die Verbform Akapao. Ich lese es nochmal vor. Ne? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben, in Klammern, Akapaoen sollt, damit, wie ich euch akapaut habe, auch ihr einander akapaut. Darum wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Agape untereinander habt. Amen. So, und es ist ja so, dass wenn man sich anschauen soll, was ist jetzt wirklich diese Agape-Liebe? Und das kann man am besten sehen, wenn man Jesus anguckt. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat damit das ultimative Zeichen der Liebe gesetzt. Um mal ein bisschen einen kleinen Recap zu geben, warum war das notwendig? Wir wurden im Ebenbild Gottes geschaffen, am Anfang. Und unsere Aufgabe war es, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Das muss ich so vorstellen wie ein Spiegel, habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal, Wiederholung schadet nie. Wir haben so einen 45-Grad-Spiegel und Gottes Herrlichkeit und seine Regentschaft trifft auf uns hernieder und unsere Aufgabe ist, diese in die Welt hineinzuspiegeln. Das war unser Auftrag, das war von Anbeginn der Zeit das, wofür wir geschaffen worden sind, seine Liebe in die Welt hineinzuspiegeln. Und auf der anderen Seite sollten wir aber auch, das wäre das, ne, König sein, ne, und auf der anderen Seite war unsere Aufgabe, Priester zu sein, nämlich den Lobpreis der Natur und unsere eigene zu Gott hochzuspiegeln. Und als der Sündenfall gekommen ist, als wir von der Frucht der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben, stand Gott plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt, also unser Spiegel war nicht auf Gott ausgerichtet, sondern der Spiegel kippte. Und plötzlich war der Spiegel auf uns gerichtet. Wir konnten plötzlich entscheiden, was gut und was böse ist. Wir waren plötzlich in der Position, das zu entscheiden. Oder wir meinten, wir wären in der Position, das zu entscheiden. Und dadurch, dass das passiert ist, ist unsere Natur gebrochen. Ist kaputt gegangen. Es war alles hin. Es gab keine Liebe mehr in die Schöpfung rein. Und wir fingen an zu sterben, weil nämlich diese Liebe, die in uns hineingestrahlt hat, hat uns am Leben gehalten und wir fingen an zu sterben. Und Gott fand das nicht gut und er war nicht begeistert, dass seine Schöpfung, die er so wunderschön gemacht hat, dann kaputt gegangen ist. Und da hat er sich entschieden. Er macht was ganz Großartiges. Er wird selber Mensch. Und Jesus wurde Mensch. Und er kam auf diese Erde und da sieht man schon diese Agape-Liebe. Er, der so hoch ist, der Schöpfer von allem, der das größte, unendlichste, mächtigste Wesen, was es gibt, hat sich entschieden, uns auf Augenhöhe zu begegnen, in unseren Matsch reinzukommen, in unsere Probleme, in unsere Missetaten, in allem uns zu begegnen und da zu sein. Und er hat alles abgelegt und war dann plötzlich Mensch. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Und er ist sogar noch weitergegangen, als er am Kreuz gestorben ist, ist er noch in eine Position unter uns gegangen, weil er hat nämlich das Leiden von allen Menschen auf sich genommen. Und dann hat er am Kreuz einen Preis bezahlt für dich und für mich. Und was er damit gemacht hat, ist, er hat uns einen unendlichen Wert zugesprochen. Also man muss sich mal vorstellen, Gott ist ja unendlich. Ne? Und jetzt mal ein kleiner Fun-Nerd, mathematischer Seitinformation, wenn man Unendlichkeit teilt, dann sind die zwei Teile, die man hat, auch unendlich. Ne? Wenn man jetzt wieder die Teile teilt, ist jedes Teil wieder unendlich. Das heißt, Gott ist in der Lage, dich unendlich zu lieben. Also die Liebe, die Gott für dich hat, ist nur für dich, weil alles ist unendlich bei Gott. Also sprich, du hast unendliche Liebe. Und dadurch, dass Gott für dich am Kreuz gestorben ist und seinen Preis bezahlt hat mit seinem Leben, hat er dir unendlichen Wert zugesprochen. Lass das mal sacken. Michael, Gott hat dir unendlichen Wert zugesprochen. Mama, Gott hat dir unendlichen Wert zugesprochen. Lass das mal sacken. Lass das mal reinsacken. Und jetzt möchte ich euch schon mal den ersten Hinweis geben und den ersten Tipp mitgeben für den Alltag, den ihr mitnehmen könnt. Wir hatten ja in der ersten Predigt ja gehört gehabt, wir sollen nicht urteilen, sondern wir sollen lieben. Und ein guter Hinweis ist folgendes: Wenn ich über jemanden urteile, dann spreche ich mir Wert zu auf Kosten des anderen. Und wenn ich liebe, dann spreche ich dem anderen Wert zu auf meine Kosten. Ich wiederhole das nochmal. Wenn ich urteile, dann spreche ich mir Wert zu auf Kosten des anderen. Und wenn ich liebe, dann spreche ich dem anderen Wert zu auf meine Kosten. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, wie sieht der denn aus? Dann sage ich ja eigentlich, ich bin besser gekleidet. Also auf seine Kosten sage ich allen anderen, guck mal her, wie geil ich gekleidet bin. Oder wenn ich sage, diese Frau mit merkwürdigen Entscheidungen in ihrem Privatleben, was ich damit sage ist, ihr Lebenswandel ist Mist, aber schaut mal auf mich, mein Lebenswandel ist doch toll. Das würde ich nie tun, das würde ich nie tun. Das, was der tut, ist Mist, was ich mache, ist total geil, schaut mich mal an. Also ich spreche mir Wert zu. Auf der anderen Seite sehen wir Jesus, der bereit war, ans Kreuz zu gehen und den ultimativen Preis zu bezahlen für uns, Er hat uns unendlichen Wert zugesprochen und hat alles dafür bezahlt. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr das mal so als Korrektiv im Alltag mit reinnimmt, wenn ihr über Leute redet. Kurz innezuhalten, spreche ich mir gerade Wert zu oder spreche ich der anderen Person zu? Was mache ich gerade? Man kann natürlich auch sagen, guck mal, was der anhat. Und dann ist es vielleicht ein Schotte, der einen Schottenrock anhat. Und dann sage ich zu meiner Frau, guck mal, was der anhat. Das ist ja cool. Dann ist es einfach ein neutrales Verhalten. Dann ist es ja nicht so, dass ich mir Wert zuspreche, sondern einfach nur, dass ich das sehe. Also prüft euch mal, wenn ihr im Alltag seid, wem spricht der Wert zu? Dem anderen oder euch selber? So, nun gibt es, mal was trinken. Nun gibt es noch drei Sachen über die Agape-Liebe zu sagen. Und zwar, jetzt wird die Folie gut. Agape ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Wir haben irgendwie durch Hollywood so ein Spleen bekommen, dass wir denken, dass irgendwie alles irgendwie ein Gefühl ist, eine große Romantik, der Himmel hängt voller Galgen, aber das ist nicht so. Es ist eine Entscheidung. In Philipper 8-9 lesen wir, er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Jesus war gehorsam. Das ist eine Entscheidung gewesen. Hätte auch sagen können, nein. Er war im Garten Gethsemane, hat Blut und Wasser geschwitzt und hätte sagen können, nein, ich will nicht. Aber er war gehorsam. Es war eine Entscheidung. Er hat sich dafür entschieden, uns zu lieben und für uns am Kreuz zu sterben. Dann das nächste ist, Agape-Liebe ist ein Tu-Wort. Es ist zwar schön, wenn ich jemandem sage, ich liebe dich, aber wenn ich meiner Frau es nicht zeige, dann vertrocknet sie. Wenn ich ihr nicht Geschenke mache, Aufmerksamkeiten, sie in den Arm nehme, sondern einfach nur sage so, ich liebe dich. Oder noch besser, ich habe es dir doch bei der Hochzeit gesagt, das dürfte ja wohl reichen. Du musst es tun. Liebe ist ein Tu-Wort. Und dann der dritte Punkt, Agape-Liebe kommt nur von Gott. Wir können sie nicht reproduzieren. Übrigens, alles, was uns am Leben hält, kommt von Gott. Und das gilt besonders für die Agape-Liebe. Und darauf aufbauend stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn jetzt die Liebe nur von Gott kommt, wie soll ich sie geben? Und der Hintergrund ist, du kannst nur geben, was du empfangen hast. Und da gibt es ein wunderbares Bild. Es gab einen Theologen, der hat so im 12. Jahrhundert gelebt, das war der Meister Eckhart. Und er hat dieses wunderbare Bild gezeichnet von, er sagte, unsere Herzen sind wie eine Schale. Und diese Schale sollen wir unter den Liebesstrom Gottes stellen und dann gießt er da rein. Und dann läuft die Schale über, weil Gott gibt übermäßig viel. Gott spart nicht, Gott kleckert nicht, Gott protzt, Gott haut rein. Also das Ding fließt voll und das fließt über, wie ihr auch bei dem Wasserglas sieht, das fließt über und benetzt alles nebenan. Und die Idee ist, die er hatte, ist, wir sollen diese Schale nehmen und das, was überläuft, soll auf andere überlaufen. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht von so einer Sektpyramide. Da könnt ihr das mal so richtig sehen. Oben in die eine Schale, in die eine Sektschale kommt die Liebe Gottes rein und fließt über in die nächste Schale. Die wird voll und läuft über in die nächste. So ist die Idee. Wir sollen unsere Herzen zu Gott hinbringen. Wir sollen unsere Herzen vor Gott bringen, damit er sie mit der Liebe füllen kann. Und jetzt ist es so, dass wenn jetzt die Frage ist, wie bringe ich jetzt meine Schale dahin? Wie mache ich das? Und da gibt es eigentlich nur einen Weg, dass ich erkenne, dass ich gebrochen bin. Solange ich denke, alles in mir ist super, bringe ich meine Schale nicht zu Gott. Das ist so die Mentalität, wie ich sie mir von einem kleinen Kind vorstelle, wenn das Lieblingsspielzeug kaputt ist, der dann sagt, Papa, mach ganz. Und nimmt der Vater das Spielzeug und näht den Arm vielleicht an oder macht die Batterie wieder, neue Batterie rein in das Spielzeug und dann ist das Kind, das Spielzeug wieder ganz und es freut sich und kann dann wieder weggehen. Das ist die Mentalität, die wir vorbringen sollen. Das ist das, was wir haben sollen. Dieses, ich kann nichts, ich habe nichts, ich bin leer, es gibt nur Gott. Und deswegen sollen wir diese Schale unter den Liebestrom Gottes bringen und die füllen lassen. Und ich möchte euch was Persönliches erzählen. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, ich weiß es nicht mehr genau, hat ein Mann mit mir was gemacht, was man nicht mit Kindern machen sollte. Und das hat dazu geführt, dass etwas in mir abgestorben ist. Und ich habe dann angefangen, alle meine Gefühle und Emotionen zu verdrängen. Ich habe das dann, es kam zu dem Moment, wo ich innerlich ziemlich taub war. Ich habe das auch verdrängt, ich wusste es nicht mehr, bis ich dann 30 Jahre alt war. Und dann ist was mit mir passiert, wo dann plötzlich dieser Damm eingebrochen ist. Und ihr müsst euch vorstellen, 20 Jahre Verdrängung von Gefühlen und Emotionen und so weiter, ist dann plötzlich alles auf den Boden zerschlagen. Mein ganzes Leben war plötzlich ein einziger Trümmerhaufen, ein einziger Scherbenhaufen. Und ich war fix und fertig. Ich wusste fast gar nicht, wie mein Alltag bewältigen sollte, weil ich dachte, ich wäre ja was. Und bevor das passiert war, war ich eine Person, die sehr richtend war, muss ich sagen. Ich war charmant, aber manipulativ. Habe Leute dazu gebracht, dass sie das tun, was ich wollte. Und dann lag mein ganzes Leben im Trümmer. Es lag am Boden, alles war kaputt. Und dann kam Jesus. Und er hat dann angefangen, die einzelnen Scherben aufzuheben und hat sie zusammengebaut. Und hat mich wieder zusammengebaut, hat mich wieder aufgerichtet. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, Menschen zu lieben. Weil ich plötzlich gesehen habe, dadurch, dass meine Zerbrochenheit da ist, kann ich die Zerbrochenheit der anderen sehen und kann durch die Zerbrochenheit der anderen die Menschen dahinter lieben. Und das hat mein Leben verändert, hat es total verändert. Und seitdem, natürlich bin ich noch jemand, der manchmal auch noch richtet, ne? Ich bin ja nicht Jesus, und ich bin auch nicht der, der immer nur liebt, aber ich habe einen Trick. Wenn ich einen Moment habe, wenn ich reflektiere und plötzlich merke, ich spreche mir gerade selber Wert zu, dann erschrecke ich und sage, Gott, meine Schale, bitte mach wieder voll. Und dann macht er das. Und mit einem Moment, zack, ich habe es schon mal erzählt, wenn ich im Supermarkt bin oder irgendwo unterwegs bin, dann denke ich mir so, oh, wie sieht der denn aus? Oder der nervt mich aber. Was für eine anstrengende Persönlichkeit. Ne? Dann halte ich plötzlich inne und sage, Gott. Und dann wirklich kommt es, pam, und plötzlich denke ich mir, ach, ist ja ein netter Kerl. Guck doch mal, der hat bestimmt einen schweren Tag heute gehabt. Dem geht es bestimmt nicht gut. Kann ich ihn vielleicht vorlassen an der Kasse? Das verändert alles. Und ich habe euch noch ein zweites Bild mitgebracht, nämlich den See Genezareth. Und zwar, also beziehungsweise ihr seht den Jordan. Und der Jordan fließt durch zwei Gewässer hindurch. Also eigentlich nicht hindurch, nur durch ein Wasser hindurch. Also einmal der See Genezareth und das Tote Meer werden beide vom Jordan gespeist. Und wenn du dir das jetzt so anschaust, das Faszinierende ist, der See Genezareth ist ein lebendiges Süßwasserreservoir, wo das Leben nur so blüht, wo auch dann Jesus mit seinen Jüngern fischen war. Und das Tote Meer ist tot. Und wisst ihr, warum das Tote Meer tot ist? Weil kein Wasser abfließt. Das ganze Müll, der ganze Salz, das ganze, was da so über die Jahrtausende angespült worden ist, ist alles im Toten Meer. Deswegen ist es tot, weil da keiner mehr leben kann. Und wir sind berufen, abzugeben. Wir sollen nicht alles bunkern, wir sollen nicht von Konferenz zu Konferenz rennen, wir sollen nicht irgendwie im Lobpreis alleine vor uns hinsagen und so, oh Gott, füll mich mit Liebe, füll mich mit Liebe, füll mich mit Liebe. Und du behältst es in dir drin, du musst es rauslassen, lass es raus. Weil sonst hast du ein Problem, sonst wirst du ein totes Meer. Und du willst ja kein totes Meer sein, du willst ja der See Genezareth sein, wo Jesus über dich wegläuft übrigens, by the way. Du willst ja lebendig sein. Du willst lebendig sein. Und jetzt nochmal zurück zu, also Römer 12, 20 bis 21 lesen wir. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohle auf seinem Haupt sammeln. Und da mache ich wieder den Schlag zurück was ich am Anfang gesagt habe, dass es ein Tu-Wort ist. Liebe ist ein Tu-Wort. Wir müssen was tun. Wir müssen etwas machen. Und der zweite Teil, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Aber der Teil, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Das ist ein Bild von dein Feind, der dich schlecht behandelt, wird von dir gut behandelt und plötzlich ist er irritiert. Das hat Loreen ein bisschen beschrieben mit dem Duft. Liebe hinterlässt einen Duft, plötzlich riecht er Kekse, also Liebeskekse. Und plötzlich ist er angesteckt und plötzlich sagt so, das fühlt sich so gut an, aber das ist das, warum macht er das? Der irritiert mich so, das macht mich so. Wir sollen mit unserer Liebe die Leute fix und fertig machen. Das ist unser Auftrag. Und es ist nicht einfach, deswegen heißt die Predigt ja auch Liebe, die alles kostet. Es ist ja nicht so, dass es ein Ponyreit wäre. Es ist nicht einfach. Wenn mir jemand blöd kommt, dann würde ich am liebsten mir auch eine reinwürgen. Oder ihm auch mal so einen Kommentar reindrücken. Passiert auch manchmal. Aber das soll es halt nicht sein. Das Ziel soll doch sein, dass ich in der Liebe den Menschen begegne. Und dass sie plötzlich merken so, oder auch in Diskussionen, wenn die Leute merken so, alles perlt an ihm ab. Ich kann machen, was ich will. Das ist ein Stehaufmännchen. Der liebt mich, der nimmt mich nach in den Arm und lädt mich auf ein Bier ein. Das soll die Mentalität sein. Das soll das sein. Wir sollen die Menschen um uns herum fix und fertig machen mit unserer Liebe. Dass sie gar nicht mehr können. Und das ist der Unterschied, weil das Zurückschlagen, das ist die Art und Weise von der Welt. Das ist die Art und Weise, wie die es kennen in der Welt. Aber wir sollen doch anders sein. Wir sollen doch kontrakulturell leben. Wir sollen doch mit unserer Liebe die ganze Welt verändern. Wir sind doch der Leib Gottes. Wir sind doch Jesus Leib. Jesus ist das Haupt. Aber wir sind sein Leib. Das heißt, wenn Jesus die Liebe ist, das heißt, dann sind wir Liebe oder sollen Liebe sein. Und wenn wir nicht Liebe sind, dann sind wir kein guter Leib. Da haben wir doch ein Problem. Und wenn Leute sich von uns nicht geliebt fühlen, haben wir ein Riesenproblem. Das ist doch eigentlich das Verkaufsargument Nummer 1. Jesus ist gestorben, am Kreuz auferstanden und er ist Liebe. Und wenn keiner Liebe spürt, wo sollen sie Liebe spüren? Wo soll das herkommen? Und wenn wir anfangen, Liebe auszuschütten, wird sich die Welt verändern. Und ich glaube, wir haben als Christen zu lange aufgehört zu lieben. Ich frage immer, wenn ich mal Arbeitskollegen treffe oder so, oder Menschen so ein bisschen tiefer ins Gespräch komme und die kriegen dann mit, dass ich Christ bin, frage ich sie immer so, fühlst du dich von Christen geliebt? Entweder kennen sie keinen Christ, was auch schon schlecht ist, oder sie sagen so, nö, ihr seid doch immer die, die auf mir rumhacken. Ihr seid doch immer die, die sagen, das machst du falsch, das machst du falsch, das ist falsch, das, du hast einen beschissenen Lebensstil, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Sie fühlen die Liebe nicht. Und es steht nirgendwo, sagt den Leuten, was sie falsch machen im Leben. Wir haben ein Problem. Wir verwechseln Bibelstellen und die Adressaten. Wenn man sich Jesus anguckt, Jesus war ziemlich, ziemlich krass zu den Pharisäern, nämlich zu der Elite der damaligen Zeit, also die geistliche Elite, also praktisch die Priester der heutigen Zeit oder die Gemeindemitglieder im Jesuszentrum. Das wäre jetzt die geistliche Elite der damaligen Zeit. Und zu den Sündern war er total sanft und liebevoll. Er hat die nie angeklagt. Er war immer liebevoll zu denen. Und wir haben das umgedreht. Wir reden zu uns, Heidepartei, und sagen so, hey, alles super und duper und Friede, Freude, Eierkuchen. Und in die Welt rein posaunen wir und petern und schreien rum und sagen, das habt ihr falsch gemacht. Und das ist nicht unser Auftrag. Es muss genau umgekehrt sein. Wir müssen uns untereinander in Liebe ermahnen, aber in die Welt hineingehen und sagen, du bist geliebt, ist ja auch ein bisschen unfair, weil die kennen doch die Bibel nicht. Wo sollen sie wissen, was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen? Die haben doch Jesus gar nicht erlebt. Die wissen doch gar nicht, wie es ist, in der Liebe Gottes zu sein. Wo sollen sie es denn wissen? Und wenn irgendjemanden was, wenn wir überhaupt anfangen würden zu sagen, wie kann das so kommen? Dann liegt das doch eher an uns Christen, dass wir es denen nicht erzählt haben. Das ist doch unser Auftrag. Und es ist sehr einfach, hier irgendwo zu stehen und zu sagen, das ist die böse Welt da draußen. Das ist eine Welt, die Jesus nicht kennt. Und sie kennt Jesus nicht, weil wir es ihr nicht gesagt haben. Also lasst uns rausgehen und ihnen ein Bild zeigen von, wie Jesus ist, wie er liebt, wie er die Menschen will, wie er einen Unterschied machen kann. Weil da kommen wir, ihr wisst noch, die Jobbeschreibung, ne? Wir sind Zeugen sein und ne? Der Heilige Geist überführt von Sünde. Unsere Aufgabe ist zu lieben. Einfach auf die Leute zugehen und sagen, du bist geliebt. Und sie am besten noch das spüren lassen. Manchmal ist es besser, nichts zu sagen, sondern lass es sie einfach mal spüren, dass sie geliebt sind. Und dann kommt der Heilige Geist, wenn ein Mensch eine Beziehung angeht, und dann wird der Heilige Geist sagen, übrigens, das solltest du nicht machen, lass das mal. Und das ist nicht so gut. Aber nimm dir Zeit, alles in deinem Tempo. Das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Das ist nicht unser Job. Wir sollen nicht Heiligen Geist spielen, wir sollen Zeugen sein von seiner Liebe. Wir sollen Zeugen sein von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und jetzt natürlich die Frage, wie weit geht das? Ja, eigentlich hat es keine Grenzen. Ne? In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns. Und am Ende sind wir dazu berufen, das auch zu tun. Und ich möchte noch eine Geschichte erzählen von John Harper. John Harper war Prediger, ein Christ durch und durch. Und er war mit seiner kleinen Tochter auf der Titanic. Und als die Titanic dann unterging, hat er laut gerufen, lasst Frauen, Kinder und Unerrettete auf die Rettungsboote. Er hatte, weil er Witwer war, hatte er die Möglichkeit, aufs Boot zu gehen mit seiner Tochter. Er hat gesagt, tue ich nicht. Er hat dann seine Tochter, seine Nichte in den Arm gedrückt, hat seine Weste abgelegt, hat die einem Nichtgeretteten gegeben. Also ne? Für die jetzt neu sind, unerrettet meinen wir, jemand, der Jesus noch nicht kennt, weil er von der Liebe noch nicht erfahren hat. Also er hat einem Menschen, der Jesus nicht kennt, seine Schwimmweste gegeben und hat allen erzählt, die er noch auf dem Schiff gesehen hat und im Wasser gesehen hat, von Jesus. Und er ist untergegangen. Und dann hat er Folgendes gemacht. Es gibt einen, der überlebt hat. Und er sagt, ich bin, glaube ich, der Letzte, der von John Harper bekehrt worden ist. Er war der Kohleneinschipper. Und dann muss ich vor die Wellen so vorstellen. Dann kamen die Wellen und die schwimmen zusammen. John Harper war auch kein guter Schwimmer. Und dann begegnen sie im Wasser. Und dann sagt er so, kennst du, ist deine Seele gerettet? Bist du gerettet? Er so, nein. Schau auf Jesus. Jesus ist deine Rettung. Dann haben die Wellen sie wieder getrennt und dann kamen sie zusammen. Bist du gerettet? Bist du gerettet? Er so, nein, dann gib dein Leben Jesus. Und hat sein Leben Jesus gegeben und John Harper ist untergegangen. John Harper wusste in seinem tiefsten Inneren, wenn ich jetzt sterbe, habe ich in der Ewigkeit alles. Wenn ich jetzt sterbe, stehe ich vor Gott. Wenn ich jetzt stehe, gehe ich ein vor meinen Schöpfer und ich habe ein Leben. Und er wusste, jeder andere, der das nicht hat, wird sterben. Ewig sterben. Nicht nur den Tod im Wasser, sondern ewig sterben. Deswegen hat sein Recht auf den Rettungsplatz verzichtet und hat bewusst, ist auf jeden Menschen zugegangen, den er noch begegnen konnte und hat quasi allen gesagt, kennst du Jesus, kennst du Jesus, kennst du Jesus? Wenn nicht, dann gib dein Leben Jesus, gib dein Leben Jesus. Es gibt Errettung nach dem Tod. Und das ist für mich ein krasses Bild von einem Mann, der das gemacht hat. Das zeigen sie in Hollywood natürlich nicht so gerne. Ne? Aber das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und es muss nicht so extrem sein in deinem Leben. Aber es sollte am Ende vielleicht auch trotzdem der letzte Ausweg sein, wenn es dazu kommt, dass du bereit bist, für die Liebe Gottes zu sterben. Weil was hast du davon, wenn du die Welt gewinnst und alles verlierst? Dann verlier doch lieber dein Leben und du hast dafür in Ewigkeit alles. Und jetzt möchte ich euch fragen, ob ihr bereit seid, den Schritt zu gehen und euch eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte diesen Weg gehen. Dass wir bereit sind, jetzt mal vorzutreten und sagen, ich lasse den Hammer von Gott, der niemals in meiner Hand hätte landen dürfen, lasse ich fallen und ich nehme meine Schale auf. Ich bringe sie zu Gott, lasse sie füllen mit Wasser, mit der Liebe, und diese Liebe quillt über und ich bereichere das ganze Umfeld darum. Wenn du jetzt bereit bist, das zu tun und zu sagen, aber seid euch bewusst, es hat einen Preis. Es hat den Preis. Und wenn du jetzt bereit bist, das zu tun, dann steh doch mal auf. Und jetzt nehmen wir mal kurz Zeit, bewusst zu sagen, ich möchte jetzt den Hammer Gottes loslassen. Nehmt euch Zeit. Ich werde jetzt mal symbolisch diesen Hammer hier für uns alle fallen lassen. Und ich bete. Vater, wir kommen vor dich. Aufgewühlt. Wir haben den Hammer, der nie in unsere Hand gehörte, fallen lassen. Und wir erkennen jetzt unsere zerbrochene Natur an. Und wir wollen jetzt unsere Schale, unsere Herzensschale unter deinen Strom bringen, unter deinen Liebesstrom, dass sie voll wird und alles überfließt. Wir wollen uns jetzt bewusst dafür entscheiden, dass wir Agape-Liebe tun wollen. Wir wollen hinausgehen in die Welt. Wir wollen die Welt spüren lassen, dass du ein Gott bist, der liebt. Wir wollen sie nicht verurteilen, wir wollen sie nicht korrigieren, wir wollen sie nur lieben. Wir wollen sie lieben, bis es ihnen wehtut, bis sie es nicht mehr aushalten können, bis sie nur noch verwirrt sind. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt ist ja so, es gibt noch eine zweite Art, von der Frucht des Baums des Lebens zu essen. Der Baum des Lebens ist ja Jesus. Und es gibt eine Art davon zu essen. Und das ist das Abendmahl. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, möchte ich euch nochmal ermutigen, schmeißt alles aus eurem Herzen raus, macht euch leer. Und wenn ihr jetzt das Abendmahl einnimmt, das Brot und den Wein, dann, dass ihr die Liebe Gottes, die Agape-Liebe in euch aufnimmt und euer Herz damit auffüllt, damit ihr woanders wieder hinfließen lassen könnt.
Und so will ich einfach, wenn wir das alle zum Abendmahl einfach einladen, an die Tische zu kommen, zu meiner Rechten hier und zu meiner Linken und auch dort hinten, wir haben 5 Tische. Und alle, die an Jesus glauben, wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern. Und dennoch will ich, dass du nicht zurückbleibst hier, sondern wir laden dich ein, wirklich mit in diesen Tischen zu kommen und diese Gemeinschaft einfach zu haben. Keiner muss hier einfach bleiben. Und wir werden jetzt gleich ein Lied nochmal singen und spielen. Und bedient euch an den Tischen, da sind auch teilweise Abendmahlhelfer da. Nehmt euch Brot, nehmt euch Wein und wir werden es nach diesem Lied auch gemeinsam einnehmen. Ganz kurz, mir ist das schon aufgefallen, wir haben Traubensaft, es ist kein Wein. So, von daher lade ich euch einfach ein, mit an diesen Tischen zu kommen. Ich will einfach auch diejenigen einladen, die online mit dabei sind, im Livestream. Nimm doch auch gerne ein Brot oder Wasser, Wein oder Traubensaft, was du zu Hause hast. Und vielleicht hast du gerade die Befürchtung, dass du was verpasst, du hast die Möglichkeit, auf Pause zu drücken. Und wir wollen dann gemeinsam hier das Abendmahl feiern. Von daher, gerade wenn du zu Hause bist, nimm doch die Gelegenheit wahr, dich auch dafür vorzubereiten. Ich lese einen Text aus 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23 und 26, da heißt es, das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, schreibt Paulus, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Tut dies zu meiner Erinnerung. Herr, wir danken dir, dass du dich am Kreuz hingegeben hast. Herr, wir haben diese wunderbare Botschaft gehört. Herr, und danke, dass du nicht zurückgehalten hast. Herr, du hast alles gegeben, Herr, und du hast die Liebe gegeben, die einfach alles kostet. Und gerade jetzt in diesem Moment, Herr, wollen wir uns daran erinnern, wie wunderbar du bist und wie wunderbar deine Liebe ist. Und dass wir Anteil haben an dieser Liebe, Herr, wenn wir davon essen, gerade jetzt in diesem Moment. Wir keine Zuschauer sind, sondern als diejenigen dabei sind, die wirklich an dir Anteil haben. Und so nimm doch dieses Brot gerade jetzt und iss es doch in dieser Erinnerung. Du hast Anteil wirklich an der Liebe und an Jesus selbst. Und ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und Herr, wir danken dir für das Blut, das du vergossen hast. Und durch deine Striemen ist uns Heilung geworden, die Vergebung der Sünden. Das ist auch eine Erinnerung einfach daran, dass Gott dir vergeben hat. Vergebung der Sünden, aber auch durch deine Striemen, Jesus, ist Heilung geworden. Da, wo auch körperliche Gebrechen einfach sind, ist Heilung geworden. Nimm es einfach gerade jetzt in Anspruch, wenn du einfach dieses Blut wirklich zu dir nimmst. Und lass uns es gemeinsam einfach gerade jetzt nehmen in dieser Erinnerung. Bleib doch gerade so in dem Moment noch mal ganz kurz stehen. Lass es diesen Moment einfach nehmen, der so wunderbar ist. Und versuch das ganz kurz zu begreifen, was hier einfach passiert. Halleluja. Jesus, wir sagen danke. Danke für deine Liebe. Herr, und es rührt mich fast zu Tränen, einfach zu wissen, Herr, dass wir dabei sind. Dass du uns siehst. Dass deine Liebe gerade wirkt, einfach hier in diesem Raum. Und dass jeder, der einfach gerade jetzt sich einfach ausstreckt, dich anzunehmen, dass du ihn aufnimmst. Halleluja. Ihr könnt gerne wieder an eure Plätze geben, wenn wir nochmal das Lied weiter singen.
Und jetzt bleibt mir nur noch euch den Segen der Woche mitzugeben. Möge der Herr euch segnen und behüten. Möge der Herr sein Angesicht über euch leuchten und euch gnädig sein. Möge der Herr euch seinen Frieden schenken, der all euren Verstand übersteigt. Geht hinaus in die Welt mit der Gewissheit, dass Gott mit euch geht. Möge seine Liebe euch umgeben, sein Geist euch leiten und seine Gnade euch stärken heute und alle Tage eures Lebens. Amen.